Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Einen ganz schönen Tag, Franziska, da sind wir wieder.
Ja, liebe Claudia, ich freue mich auch, dass wir wieder beisammen sind. Und ich muss sagen, diesmal habe ich mich irgendwie schon im Vorfeld mehr gefreut als sonst, weil ich sowas Wunderschönes erlebt habe.
Erzähl.
Eigentlich muss man sagen, dass ich eben was Schönes und was nicht so Schönes erlebt habe. Und eigentlich möchte ich beides mal teilen heute.
Müsste man eigentlich die Frage stellen, oder müsste ich eigentlich die Frage stellen, die gute Nachricht zuerst oder die schlechte zuerst?
Das darfst du dir jetzt aussuchen.
Okay, erzähl mal erst das Schöne.
Erst das Schöne, ja, bin ich eigentlich auch für. Also das Schöne, da geht es um eine Aufbahrung, die wir ja schon häufiger mal zum Thema hatten und was eigentlich, muss ich sagen, der Lieblingsbereich für mich in meiner Arbeit ist. Das mache ich am allerliebsten. Ich finde das so schön, wenn, wie in diesem Falle, ein Mensch zu Hause sterben darf. Das ist schon das Allerschönste. Und in diesem Fall ist es so, dass die Ehefrau im Ehebett sterben durfte und der Mann mich schon zu einem Zeitpunkt angerufen hat, wo seine Frau ja noch gar nicht gestorben war. Das heißt, ich wurde schon gerufen und da war eigentlich geplant, wir sprechen zu dritt miteinander, wie das jetzt eigentlich alles werden soll, was sie für Wünsche hat, wie wir miteinander dann umgehen eigentlich, ne? Wie wir mit ihr umgehen und wie sie möglicherweise auch mit uns umgeht, ne? Denn die andere Seite, das ist ja unser Drüben,
ja,
ist ja auch zu bedenken. Letztendlich war es dann doch etwas anders, weil sie in der kurzen Zeit zwischen unserem Telefonat und unserer Verabredung schon so plötzlich zügig Richtung Übergang gewandert war, dass sie schon palliativ relativ stark sediert war und nicht mehr, also einfach im Tiefschlaf, nicht mehr ansprechbar war. Was aber so schön war dann, was mich da erwartete, war, dass da drei Söhne sind in der Familie und ich weiß nicht, wie viele Enkelkinder, die auch zum Großteil eigentlich alle schon erwachsen sind. Und dann saß ich da im Kreis, ich glaube, wir waren so 11 Personen oder so, dann saßen wir im Wohnzimmer im Kreis zusammen und haben in so schöner Weise über das gesprochen, was da jetzt gerade sich ereignet. Ja. Und was bevorsteht. Es war nämlich eigentlich der Wunsch des Ehemannes. Also der wollte gerne, dass seine Frau aufgebahrt wird. Und er hat ja nicht wissen können, dass die ganze Familie das mitträgt.
Wunderschön.
Zumal es auch nicht etwas war, was sie jetzt irgendwie schon kannten. Also, ne, wo man jetzt sagen kann, die hatten die Erfahrung schon einmal und jetzt knüpfen sie da wieder an. Nee, das war eigentlich ganz neu und unerwartet.
Ja.
Und dann, ja, war das einfach von einer solchen liebevollen Offenheit geprägt, das Ganze. Schon auch mit einem gewissen ehrfurchtsvollen Ernst.
Ja.
So, weil, also gerade die Enkel, da hatte ich schon den Eindruck, die waren ganz schön gespannt, wie das, was hier jetzt eigentlich gerade sich vollzieht. Und der Ehemann war ziemlich angefasst auch, also sehr berührt.
Klar.
Zumal er auch jetzt selbst die palliative Betreuung so ein bisschen in der Hand hatte. Denn es ist ja so, das Palliativteam kann ja nun nicht mehrmals am Tag ins Haus kommen. Und dann wird ja der Zugang so gelegt, dass man dann selber auch dosieren kann. Und da war schon mal unser erstes Thema, dass ich nämlich ganz vorsichtig zu bedenken gegeben habe, wenn ein Mensch schon auf dem Wege ist, das heißt eigentlich sich ja schon so leicht exkarniert hat, wenn er sich so ein bisschen rauszieht, dann vermute ich, hat er gar nicht mehr so starke Schmerzen. möglicherweise, ne? Das ist wirklich ein Thema, das würde ich auch mit dir gerne mal kurz erläutern, ob das wohl so ist. Aber jedenfalls meine Idee dazu war immer, dass zum Beispiel bei Kindern, das ist jetzt irgendwie ein blödes Beispiel, aber muss ich einfach nehmen, Kinder, die misshandelt werden oder missbraucht werden, da weiß man ja, die exkarnieren sich, die gehen so ein bisschen aus sich raus und erleben den Schmerz dann weniger, weil der einfach das, wenn ich jetzt so richtig gut in meinem Körper drin bin, das wissen wir ja auch, wenn ich richtig gut drin bin, empfinde ich viel mehr Schmerz, als wenn ich eigentlich total neben mir stehe.
Das ist die sogenannte Dissoziation.
Richtig, wenn ich dissoziiert bin. Und diese Dissoziation, die beginnt ja im Sterbeprozess.
Ja. Einfach, ne? Und gleichzeitig denke ich manchmal, das ist vielleicht auch ein Stückchen wirklich tatsächlich auch dann nämlich wieder den Begriff Gnade von denjenigen, die außenrum sind und das auch nicht wissen, dass sie denen so viel wie möglich Linderung verschaffen wollen.
Ja, ja. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und das ist ja auch einerseits völlig legitim und verständlich und nachvollziehbar. Und andererseits aber, wenn wir jetzt in der Situation sind und der Ehemann sagt, ja, meine Frau ist eigentlich schon neugierig, was sie da auf der anderen Seite erwartet, denn das hat er wortwörtlich gesagt.
Schön.
Und da passte das auch so gut zu meinem Namen natürlich, ne? Ja, dass sie neugierig ist, was auf der anderen Seite ist und mein Unternehmen heißt nun auch noch gerade Seitenwechsel. Das war irgendwie lustig.
Ja.
Und gleichzeitig hatte ich dann einfach das Bedürfnis und habe es dann ausgesprochen, dass und habe das so ein bisschen erklärt, dass es sein kann, dass sie eben jetzt auf dem Weg ja schon befindlich ist und dass es schön ist vielleicht, wenn man bedenkt, ob man das so etwas zurücknimmt, die Medikation. Dass sie nicht ganz so stark sediert ist, weil ich mir immer so vorstelle, wenn man von einem Raum in den anderen geht und man ist sehr stark sediert oder sehr stark betrunken oder sehr stark, also Morphium ist ja eine Droge, ganz klar.
Dann kriegst du es nicht mit.
Kriegst du es einfach nicht mit.
Und wenn du dann aufwachst, dann hast du normalerweise auch noch ein bisschen Kopfschmerzen obendrauf und musst erstmal dich zurechtfinden, wo du überhaupt bist.
Hm. Ob man dann als Verstorbener auch noch Kopfweh hat, das finde ich eine interessante Überlegung. Also wenn jetzt im Physischen da kein Kopf mehr ist.
Phantomschmerzen.
Sind es vielleicht Phantomkopfschmerzen. Lustig. Ja.
Aber weißt du, was dieser weisheitsvolle Ehemann und die weisheitsvolle Verstorbene gesagt haben? Ich glaube immer, die schönste Mischung ist es, wenn wir mit einer Mischung aus Mulmigkeit und Neugier aufbrechen. Hm. Das hört sich für mich richtig sehr schön an.
Und das war in dem Fall absolut so.
Ganz schön.
Denn da waren auch Angstzustände. Der Ehemann hatte dann auch richtig das Problem, dass sie dann auch mal gerade in der zuvor gewesenen Nacht aufgewacht war wohl und ihn gerufen und gerufen hat und er es nicht gleich gehört hat, weil er auf dem Ohr lag, wo er nicht so gut hört und das Hörgerät nicht drin hatte. Und dann hatte sie eine richtige Panikattacke. Und da gibt es ja so ein angstlösendes Medikament, eine Tablette, die man dann unter die Zunge legen kann. Und blöderweise, leider weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, wie dieses Medikament heißt, werden die wohl gerade nicht mehr hergestellt oder sind die nicht zu kriegen, die löslichen unter der Zunge, sondern man muss die in ein Stück Banane oder so, die Tablette dann reintun. Und das ist natürlich in so einem fortgeschrittenen Sterbestadium ganz schlechter, wenn man kein Stück Banane hält.
Du hast zusätzlich das medizinische Problem manchmal, dass auch sogenannte lösliche Tabletten oder die in den Mund geschoben werden, aufgrund von Flüssigkeitsmangel gar nicht mehr aufgelöst werden.
Genau, das kommt auch noch dazu. Aber in diesem Fall war es jetzt so, dass man da auch nichts mehr Lösliches hatte, sondern nur noch eine Tablette mit Banane. Und Banane ist einfach in dem Fall dann einfach nicht mehr zu bewältigen.
Ja.
Für jemanden.
Klar.
Naja, das war jedenfalls alles schwierig und insofern, also da war mehr als Mulmigkeit dann in dem Moment im Spiel. Und das kriegte er dann doch auch wieder noch beruhigt. Sie hat sich dann wieder beruhigt und nun saßen wir da und sprachen über das Zurücknehmen, eventuell so ein bisschen weniger Dosieren des Morphiums. Das hatte er sich dann auch vorgenommen für die kommenden Tage. Naja, kurz und gut, es hat dann noch, glaube ich, 3 Tage etwa gedauert. Und dann ist sie eben gegangen und dann kamen wir da zusammen und ich habe dann den Sarg mitgebracht und haben wir haben sie dann gemeinsam eigentlich schön gemacht mit den Söhnen. Alle drei Söhne kamen dann auch so nach und nach. Und es war einfach eine so... Ich liebe das, wenn die Stimmung so eine Mischung ist aus Erleichterung, dass es jetzt, ja, dass sie jetzt gegangen ist und dass der Schmerz jetzt, also dass alles, was im Physischen jetzt wehgetan und war und schwer war und schwierig war und Trauer natürlich, also da sind fließende Tränen und es wird gelacht, ganz eng beieinander. Und dann auch so eine, ja, durch die Erleichterung und auch durch das Pragmatische des Schönmachens, durch den Prozess des Waschens und so, da passieren ja dann auch einfach lustige Sachen.
Ja.
Und dann lacht man noch darüber, dass jetzt irgendwie die Kniestrümpfe zu kurz sind und der Rock, dass da ein Streifen dazwischen ist oder man, keine Ahnung, macht gemeinsam, dreht man den Verstorbenen hin und her und da fließt dann immer wieder was aus dem Mund raus und dann kommen wir irgendwann auf den Trichter, wir machen das einfach noch so oft, bis alles rausgelaufen ist, was überhaupt noch da war, um sozusagen eine kleine Reinigung noch, obwohl man einen Verstorbenen möglichst nicht so viel bewegen sollte, aber in dem Fall hatten wir das Gefühl, das müssen wir jetzt machen. Also dieses ganze Tun, gemeinsame Tun, es ist ja ein gemeinsames genau so. Tun, es ist absolut genial. So schön. Und die haben dann immer so das Gefühl, ja, ich habe das ja in der Hand und habe das, halte sozusagen den ganzen Raum und genau, weiß genau, was zu tun ist und so. Und die können dann da drinnen sich so entfalten. Das ist so
total schön.
Schön.
Weißt du, ich habe irgendwann mal einen Anruf gehabt von einer Frau. Ich weiß nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben. Die wohnte in einem Hochhaus mit ihrem Mann zusammen und sagt, mein Mann möchte gerne zu Hause sterben. Und wie mache ich das denn? Dann habe ich gesagt zu der, wie viele Leute, also erstmal das Alter, er 86, sie 84. Und dann habe ich gesagt, wie viele Menschen sind sie denn? Und dann sagt sie, ich bin alleine. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie brauchen wenigstens eine Handvoll. 5. Aller guten Dinge ist 5. Sie brauchen mindestens 5 Personen, denn das muss eine Gemeinschaft tragen können. Tragen und aushalten und gestalten. Und ich fand das so schön, als du jetzt eben gesagt hast, 11 Personen. Großartig. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
Genau. Und da waren wir, also diese Familie ist wirklich groß. Jetzt auch bei der Feier hieß es dann in Liebe und Dankbarkeit deine große Familie, ne? Weil es wirklich eine große Familie ist. Aber diese 5, die waren wir tatsächlich auch. Auf jeden Fall, die dann da einfach zugepackt haben, sagen wir mal so, ne? Es waren dann natürlich nachher noch einige, die dann einfach zu Besuch waren und da die Totenwache mit präsent gehalten haben. Aber das Tun, du brauchst nämlich auch mindestens 4 beziehungsweise 5 oder sogar eben am besten dann 6, um so einen Sarg nachher die Treppe runterzutragen.
Ja. Und das heißt, von daher, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und gleichzeitig, wer sowas mitmacht in der Gemeinschaft, das verbindet Gemeinschaften auf eine ganz besondere Art und Weise.
Unheimlich. Das kommt nämlich jetzt noch dazu, dass ich das Gefühl hatte, das war eine unheimlich schöne Familie. Nicht, dass sie nicht auch Probleme haben. Das habe ich auch gleich gefühlt, ne, dass hier so einiges wohl los ist. Wurde mir dann natürlich auch so nach und nach zugetragen, was so das eine oder andere Schwierigkeit, die es schon mal gegeben hat oder die vielleicht jetzt auch noch lebt. Aber in der Situation hatte das, genauso wie du gesagt hast, hatte das was derartig Verbindendes und sowas gemeinsam in der Liebe handeln.
Ja, gemeinsam füreinander. Und wenn man dabei ist, dann ist das einfacher. Also nicht wenn Mann, sondern auch wenn Frauen dabei sind, ne? Also wenn eine Gemeinschaft ist. In der Gemeinschaft sind schwere Situationen viel, viel leichter.
Das stimmt. Und der eine Sohn ist auch noch Pastor, so dass es dann nach den 3 Tagen noch zu einer Aussegnung kam und ich unheimlich schön fand, dass die Brüder und die ganzen Neffen und Nichten irgendwie, dass auch alle, also die sind ja jetzt nicht alle, die gehören ja nicht zu seiner Gemeinde, ne? Und dass er aber trotzdem sozusagen so liebevoll dann diese Aussegnung da in seiner eigenen Familie, mit seiner eigenen Mutter und im Kreise seiner Familie vollziehen konnte und das dann noch geteilt hat mit den Brüdern und so. Also das, ich fand das einfach so wahnsinnig.
Und ich finde das so schön, dass das auch im norddeutschen Großstadtdschungel möglich ist. Das ist natürlich auch im süddeutschen Großstadtdschungel möglich, ne?
Aber du meinst überhaupt im Großstadtdschungel?
Ne? Überhaupt, ja. In modernen Zeiten im Großstadtdschungel.
Ja. Ja, das jetzt sehe ich. Ich wollte ja eigentlich noch eine unschöne Sache berichten, aber dann müssen wir die wohl auf den nächsten Podcast.
Ich habe auch gedacht, das ist damit kann man natürlich Menschen neugierig machen. Das ist ein Fortsetzungsroman. Warten wir es ab. Nächste Woche geht's weiter. Bisschen gemein ist es auch. Aber das macht nichts.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt so rübergekommen ist, wie schön das eigentlich war.
Doch. Ich glaube,
das ist deutlich geworden.
Ja, denn wir haben es doch, da waren wir, glaube ich, schon mal, bei Geburt und Tod haben wir es mit Mysterien zu tun. Und wer das miterlebt, denkt weiter und kann vielleicht tatsächlich über den ersten und letzten Atemzug hinausdenken lernen. Und dafür ist etwas ganz, ganz Großes da und eine ganz heimelige Stimmung.
Ja, aber es gibt eben Dinge im Leben, und ganz schön viele Dinge, die muss man erleben, so wie das Fortleben schon sagt.
Genau.
Und man kann es so im Nachhinein oft, ne, man kann es erzählen, man kann es teilen, aber man kann es dann halt nicht miterleben in dem Sinne, weil es einfach zu spät ist. Genauso wie das, worüber ich nächste Woche sprechen will, würde ich dann in dem Fall jetzt tun. Das, was nicht so schön war, da war nämlich auch was Wunderschönes und das dabei und das kann man auch auf dem Foto nicht wiedergeben.
Ich finde das so nett, wie du das gesagt hast mit dem Erleben. Das ist so, das finde ich so nett, so eine Frage an jemanden. Erklär mir doch mal, wie Schokoladeneis schmeckt. Geht doch gar nicht.
Ist schwierig.
Ne? Ganz, ganz schwierig. Können nur Vergleiche gezogen werden. Ne?
Ja.
Genau. Ja.
Naja, deswegen kann ich nur dafür werben, bart eure Verstorbenen auf, weil da gibt es richtig was zu erleben dabei.
Ja. Und genau. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Richtig.
Ach ja, wir freuen uns auf nächste Woche.
Ja, sehr.
Danke, Franziska.
Bis dahin. Tschüss, Claudia.
Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.